wäre vielleicht besser gewesen, wir könnten das in einem anderen Raum machen oder ein bisschen, dass ich ein bisschen näher zu euch komme, aber ich hoffe, es ist trotzdem keine Barriere da, auch wenn jetzt da so ein Holzgestell dazwischen ist. Ja, ich freue mich ganz arg, dass ihr als junge Leute auch euch nochmal Zeit genommen habt und bereit seid, mitzuhören auf das Wort Gottes. Und mir ist es immer auch wichtig und ich habe auch Freude dran, gerade auch mit der Jugend auch Zeit zu verbringen und da auch nochmal Gottes Wort zu verkündigen. Ja, weil ich einfach denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass gerade in dieser Jugendzeit die Weichen des Lebens richtig gestellt werden. Wisst ihr, auf der einen Seite bin ich Vater von 10 Kindern und davon waren eigentlich schon viele Jahre immer einige dabei, die zur Jugend gehört haben, in dieses Alter reingehört haben. Die Ältesten sind inzwischen, der eine ist schon verheiratet, die Tochter, die wird heiraten, ja, die wachsen schon wieder raus aus dem Alter. Aber es ist eine wunderbare und eine herausfordernde Zeit, als Jugendlicher schon gläubig zu sein oder zumindest einfach auf dem Weg dorthin zu sein, in der christlichen Gemeinde, in der gläubigen Familie aufgewachsen zu sein. Das sage ich euch auch einfach mal, weil ich glaube, manche junge Leute in manchen Phasen ihres Lebens bedauern das eher oder finden das gar nicht so toll, dass sie gläubige Eltern haben und so behütet und so ein bisschen streng aufgewachsen sind. Ja. Ich bin erst mit 30 gläubig geworden. Ich habe meine Jugend vergeudet und verschwendet in Sünde, in nichtigen Dingen. Und ich sehe das wieder ganz anders. Ja. Ich würde sagen, es ist ein Vorrecht. Es ist ein Vorrecht, wenn man in einer Zeit, wo die Weichen des Lebens erst noch gestellt werden, den Herrn Jesus schon kennen darf und wirklich auch den Weg mit ihm gehen darf. Ja? Das wisst ihr vielleicht gar nicht so richtig einzuschätzen. Wenn ihr älter seid, und das ist der Vorteil des Alters, dass man schon eine ganze Menge vom Leben mitbekommen hat. Ja? Dass man auch mitbekommen hat, wie Menschen in die Irre gehen, wie sie scheitern können, wie sie in Not und unbeschreiblichem Elend landen können, wenn sie den Wegen der Sünde folgen. Ja? Den christlichen Jugendlichen stellt der Teufel das so dar, als sei der Weg der Gottlosen der Geschmack von Freiheit und Abenteuer, um das mal mit so einem Werbespruch zu sagen. Ja? Aber das ist absolut nicht der Fall. Ja? Sondern das, was die Schlange anbietet, das ist immer noch Gift und Verderben, auch wenn es sich so darstellt wie damals beim Sündenfall, als sei das ganz toll, wenn man von dieser Frucht des Baumes der Erkenntnis isst. Und da möchte ich euch Mut machen, dass ihr als junge Leute wirklich den Weg mit dem Herrn Jesus geht. Und dass ihr das als Vorrecht seht, dass ihr gläubige Eltern habt, dass ihr in einer Gemeinde aufwachsen könnt. Ich bin in der Welt aufgewachsen. Ich bin, wie gesagt, mit 13, 14 antiautoritär geworden, nachher Marxist und zum Schluss Kommunist, dogmatischer Prägung. Habe die Worte des Vorsitzenden Mao Zedong im Unterricht zitiert und meine Lehrer zur Verzweiflung gebracht mit solchen Sachen. Ja. Aber das war nicht toll. Es waren Jahre der Finsternis und ich habe kostbare Jahre meines Lebens absolut vergeudet. Und ihr habt die Möglichkeit, dass ihr die besten Jahre eures Lebens in der Nachfolge des Herrn Jesus auf eine Weise verbringen könnt, die Ewigkeitsfrucht bringt. Gut, vielleicht ist alles noch ziemlich fern. Vielleicht wollt ihr das gar nicht so. Ja? Ich kann nicht in euer Herz reingucken, aber der Herr kennt euer Herz. Was ich machen möchte, ist, dass ihr einfach von der Bibel her ein paar Dinge weitergebe, die mir als jetzt schon etwas älterem Bruder im Laufe der Zeit so wichtig geworden sind für junge Leute. Das ist jetzt auch nur eine Auswahl, da könnte man noch manches nennen. Aber ich denke mal, es gibt drei Gefahren für junge Christen, die ich heute Abend mal ansprechen möchte. Und auch den Weg, wie man sie überwinden kann. Drei Gefahren sind natürlich nicht nur die drei, aber sind vielleicht ein paar ganz wichtige. Und das erste, das sind die Lüste der Jugend. Das kennt ihr wahrscheinlich, das Wort. Ne? Wo steht es? Fliehe die Lüste der Jugend. Sollte ihr eigentlich auswendig kennen. Zweiter, Timotheus. Ne? Gucken wir mal nach. Ja? Schauen wir mal, was da im zweiten Timotheusbrief steht. Wisst ihr, der Timotheusbrief, das ist einer meiner Lieblingsbriefe für junge Leute. Ihr wisst das ja wahrscheinlich, ne, dass der Timotheus selber eigentlich ein junger Mensch war, ein relativ junger Mann, der Auch einige Schwierigkeiten und Herausforderungen hat er in seinem Glaubensleben, der mit dem Apostel Paulus über Jahre weg zusammen gedient hat und vieles gelernt hat. Und Gottes Geist hat in diesen Timotheusbriefen einfach so einige Dinge aufgeschrieben, die gerade auch für jüngere Christen wertvoll sind. Ja, und da gehört dieses Wort dazu, das ich jetzt mal lesen möchte mit euch. Gut, ich lese es mal ab Vers 22. So fliehe nun die jugendlichen Lüste oder die Begierden der Jugend, könnte man auch übersetzen. So fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Nun, wir haben vorher schon gehört, dass jeder Mensch eigentlich ein Stück gesteuert wird, wenn er Sünder ist, durch Begierden und Lüste. Das ist also nichts, was besonders die Jugend betrifft, sondern jeder Mensch ist so gestrickt als Sünder. Was sind denn Begierden? Na, das wisst ihr eigentlich ganz genau. Ihr kennt die ja in eurem Alltag. Aber wollen wir mal von der Bibel her drüber nachdenken. Begierde heißt, ich will für mich haben. Und zwar sofort, um jeden Preis, egal was es dem anderen kostet. Ich will für mich haben. Das ist Begierde. Ein Begehren wollen. Ich will es für mich. Ich will es erleben. Ich will es auskosten. Ich will auf meine Kosten kommen. Ich will für mich. Begierde. Lust. Ja? Und das ist eine ganz starke Triebkraft im Leben eines Sünders. Die Bibel sagt, er wird getrieben von Verderben bringenden Lüsten und Begierden. Wie kommt denn das? Ja, das Problem ist, dass der Mensch durch den Sündenfall das Falsche will, das Böse will, das Widergöttliche will. Und deswegen ist es absolut tödlich, wenn wir uns von unseren Gefühlen und Begierden steuern lassen. Und das tun wir. Ja? Wir haben das vorher gelesen, Epheser 2, habt das noch in Erinnerung. Was tut der sündige Mensch? Er tut den Willen der Gedanken und der Begierden des Fleisches. Ja? Er reagiert auf die Impulse, die ihm aufsteigen. Ja? Und das fängt an als kleines Kind. Da haben Papa und Mama ein Stück Schokolade auf dem Tisch liegen lassen und dann sagt der kleine Steppke sich, ich will das haben, obwohl er genau weiß, das ist nicht seins. Ja? Zack, schon ist die Sünde passiert. Ja, man hat etwas gestohlen, man hat es weggenommen. Und so geht es immer wieder darum, dass der Mensch gesteuert wird, der sündige Mensch von seinen Begierden, diesen Impulsen folgt und dabei andere schädigt. Auch wieder euch Kindern gut bekannt, ihr habt wahrscheinlich alle ein paar Geschwister und da geht es um das Spielzeug, das hat der gehabt, zack, und dann nimmt man es ihm weg und wenn man ganz boshaft ist, macht man es ihm auch noch kaputt, damit der kleine Bruder ja nicht sein schönes Spielzeug haben kann. Oder noch nie passiert? Ja, ich glaube, ihr kennt die Bosheit des menschlichen Herzens schon ganz gut. Und das Interessante ist ja, am anderen, da kann man das immer ganz genau feststellen. Wie böse ist denn der, dass der mir mein Spielzeug kaputt macht? Ja? Bloß wenn du es selber am anderen machst, dann findest du alle möglichen Ausreden, warum das doch nicht so schlimm ist, oder? So sind wir doch gestrickt. Versteht ihr? Und deswegen, Gott hat Ordnungen gesetzt und hat den Begierden des Menschen Grenzen gesetzt. Er hat gesagt, tue es nicht. Na? Deswegen heißen die Gebote, die 10 Gebote zum Beispiel, du sollst nicht. Und die haben wir alle schon übertreten. Ja? Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden und so weiter und so fort. Ja? Also der Mensch hat Antriebe in seinem Herzen, in seinem Fleisch, sagt die Bibel, die sind gefährlich und zerstörerisch. Aber sie klingen ganz toll. Und diese Begierden der Jugend, klar, da kommt zum Beispiel ganz klar dieses Thema Geschlechtlichkeit, der Wunsch nach emotionaler Nähe, nach einem Partner, nach einem Gegenüber, nach Erfüllung. Und da fängt schon der Teufel an und macht es den jungen Leuten vor. Hol dir das einfach. Warte nicht, wie Gott es sagt, auf die Ehe, sondern hol es dir vorher. Und das ist zum Beispiel ein Problem von ganz vielen jungen Menschen. Und wenn ihr da dem Herrn Jesus nachfolgt, dann werdet ihr wahrscheinlich in euren Schulklassen etwas bespöttelte Außenseiter sein. Ja? Und so viele Kameradinnen in der Schule prahlen schon damit, dass sie schon den 5. Freund haben oder den 7. und schon diese Erfahrung und das und jenes mitgemacht haben. Und ich fürchte, manches christliche Kind, mancher Jugendliche denkt sich, Mensch, da versäume ich was. Mensch, das hätte ich vielleicht auch ganz gerne. Mal so eine Romanze, so eine Affäre, so dieses und jenes. Und das ist auch so die Gefahr. Wisst ihr, da redet die Bibel im Hebräerbrief von dem Betrug der Sünde. Habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht? Die Sünde ist ein raffinierter Lügner und ein Betrüger. Ja, die Schlange hat ja gesagt bei der ersten Ursünde, wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben, sondern ihr werdet sein wie Gott und Gut und Böse erkennen. Ja, das war der Betrug der Sünde. Und die Eva und der Adam, die haben das auch noch geglaubt und die haben das gemacht. Und was kam raus? Sie sind doch gestorben. Ja, die Schlange hat sie belogen und betrogen nach Strich und Faden. Sie haben sehr wohl Gut und Böse erkannt, aber das war gerade ihr Fluch, weil sie haben ein schlechtes Gewissen gehabt und jetzt waren sie Sünder, haben plötzlich gemerkt, ich bin ja nackt. Wisst ihr? Das war der perfekte Betrug, der erste Sündenfall. Und so ist es heute noch. Die Sünde verspricht viel und hält genau das Gegenteil. Ja, die Sünde sagt, Mensch, du fühlst dich ganz toll, wenn du erstmal verliebt bist und dir dann alles nimmst mit dem anderen. Das ist die schrankenlose Freiheit und die große Liebe. So sagt es Bravo, so sagen es die Filme, das Fernsehen. Ja, so wird es ihnen immer vorgeschwindelt. Aber wisst ihr, es ist ganz interessant, ja. Einmal hat eine unserer Töchter, eine Freundin, eine Kameradin von der Schule gesagt, Mensch, hast du es gut, dass du noch nie einen Freund hattest. Da war sie gerade mal wieder fertig mit dem, was weiß ich, 4. oder 5. ja, und war in einem Loch. Und es ist auch interessant, der andere weltliche Jugendliche hat meiner Frau mal gesagt, als sie als Heilerziehungspflegerin die betreut hat, hat sie gesagt, weißt du, meine Papa und meine Mama lieben mich nicht, weil sie erlauben mir nämlich alles. Das ist doch interessant. Hm? Dieses Mädchen mit 17, 18 oder 16, voll in der Pubertät, in der Rebellion drin und die Eltern sagen, oh, hier hast du Schnaps und hier hast du, was weiß ich noch, eine Pille und vergnüg dich mal schön. Und dieses Mädchen sagt, meine Eltern lieben mich nicht. Wenn sie mich lieben würden, würden sie sagen, bleib da weg. Ist doch interessant. Ja, dass manche Sünder diese tolle Freiheit des Sündenlebens plötzlich gar nicht so toll mehr finden, sondern merken, Mensch, eigentlich habe ich mir ja was anderes gewünscht. Wisst ihr, und da kommt eben das, was wir von der Lehre her wissen müssen in Bezug auf diese ganz besondere Versuchung. Gott hat sich etwas Wunderbares gedacht bei der Ehe. Wisst ihr, der Mensch ist gefühlsmäßig so gestrickt, und das steht eben schon in 1. Mose 2, ja, dass ein Mann und eine Frau vor Gott eins werden sollen in dem Treuebund der Ehe und dann sind sie ein Fleisch. Das heißt, sie gehören nach Leib, Seele und Geist zusammen und sind miteinander verschmolzen und können gar nicht mehr voneinander getrennt werden. So, und wenn du das jetzt von der Ehe wegnimmst und bringst es in irgendwelchen unverbindlichen Liebeleien und Freundschaften, was passiert dann? Weißt du, beim ersten Mal, wo so eine Bindung eingegangen wird, die eben nicht von Treue gekennzeichnet ist, die nach 4 Wochen wieder weggeht oder nach einem Jahr, da entblüht, wird etwas sozusagen vor der Zeit geöffnet, was später mal blühen sollte und Frucht bringen sollte. Und ich weiß nicht, was du dir vorstellst, wenn du eine geschlossene Knospe öffnest und wühlst die auf und tust alle Blütenblätter rausreißen, kommt da nochmal eine Blüte? Kommt da nachher eine Frucht? Nee, das Ding ist kaputt und tot. Und wisst ihr, das ist genau das Geheimnis von der sogenannten freien Liebe. Die jungen Menschen werden dazu verleitet vom Teufel, Bindungen einzugehen, für die sie überhaupt noch nicht reif sind. Und dann verschwenden sie diese Bindekraft, die Gott eigentlich für eine einmalige Beziehung gegeben hat. Wisst ihr, wenn ihr keusch in die Ehe geht, dann habt ihr einen kostbaren Segen. Denn dann kann Gott es schenken, dass dieser eine Mann und diese eine Frau durch dieses Geheimnis des Eins-Fleisch-Werdens eine ganz starke, intensive, emotionale Bindung eingehen und wirklich eins werden. und dass das auch hält. Wisst ihr, das ist ganz komisch in der Welt. Das sind dann diese Leute, die haben vielleicht 5 Freunde verbraucht, bevor sie so richtig 18 geworden sind. Und dann kommt vielleicht mal was Festeres. Dann leben die in Hurerei 5 Jahre zusammen und dann heiraten sie aus Steuergründen. Und weißt du, was dann passiert? Ganz, ganz oft. Scheidung nach 2-3 Jahren Ehe. Ist eine statistisch belegte Tatsache, ja. Aber ich habe es auch in unserem Lebensumfeld immer wieder in Weltmenschen festgestellt. Warum denn? Wisst ihr, die haben ihre Bindekraft schon längst verschwendet. Die sind nicht mehr bindungsfähig, nicht mehr liebesfähig, weil sie schon so und so viel mal ihre Liebesfähigkeit verschlissen haben in Freundschaften, die wieder geplatzt sind. Und ihr Lieben, das ist es nicht. Das ist der Betrug des Teufels. Ich kann euch nur ganz viel Mut machen, dass ihr diesen altmodischen, verspotteten Weg geht und euch keusch erhaltet, und zwar auch in Gedanken und Worten. Das geht nicht erst da los, wo man bis zum Äußersten geht, sondern schon viel vorher. Ja? Schon ein leichtsinniger Flirt und eine Gefühlsbindung ohne diese feste Bindung der Treue, dass man weiß, man will heiraten, ist etwas ganz Schlimmes und Problematisches. Und ich kenne christliche Mädchen, die haben sich verlobt und sind sich in der Verlobung mit dem Verlobten recht nahe gekommen, vielleicht noch nicht bis zum Äußersten. Und dann hat der oder sie die Verlobung gelöst und die sind unfähig zu heiraten. Ja? 10 Jahre lang immer wieder aus Beziehungen geflohen, weil sie Angst hatten, weil das sie so verletzt hat und eine solche Not war, so eine geplatzte Verlobung allein schon. Versteht ihr? Also wir dürfen nicht spielen mit diesen Gefühlen, denn Gott hat sie gegeben für eine wunderbare Sache, und zwar die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Lebenslang im Herrn unter Gläubigen. Und das ist ein ganz großer Segen, das kann ich euch nur sagen. Ich habe beides ausprobiert. Ich habe mit 30 mich bekehrt und ich hatte verschiedenste Freundschaften, vorher Beziehungen, die kaputt gegangen waren, und ich war fix und fertig hinterher. Ja, das hat mich so kaputt gemacht und so depressiv gemacht manchmal. Ja. Ich habe da wirklich drunter gelitten unter diesen Dingen. Aber ich habe gedacht, ich kann sowieso nie heiraten. Ja. Das ist für mich nicht gemacht. Und dann habe ich mich bekehrt und dann habe ich verstanden, was Gott mit der Ehe will. Und dann konnte ich wirklich in eine christliche Ehe eingehen. Und Gott hat es auch geschenkt, dass diese Dinge weg waren. Weil ich habe es ja als Ungläubige getan. Ja. Wir konnten wirklich ein Fleisch werden, als Gläubige neu anfangen, obwohl wir vorher in unserem alten Leben ohne Christus eben schon Beziehungen hatten. Und ich kann nur sagen, das ist so ein Segen und so etwas Schönes, wenn man diese treue Beziehung hat. Wisst ihr, man kann sich eigentlich nur dort wirklich öffnen, wenn man weiß, mein Ehepartner liebt mich so, wie ich bin, und er wird mir mein Leben lang treu sein. Wisst ihr, ich weiß nicht, wer das ist, ihr seid ja cool, ne? Ihr tragt ja alle eure Masken. Ja, so ist es als junger Mensch. Man ist ja verletzlich und man weiß um seine eigenen Schwächen. Und dann macht man sich erst recht richtig groß und stark und unnahbar und cool. Ja, gut, und wenn du dann da mit einem Menschen wirklich 10 Jahre zusammenlebst, das fängt schon im ersten Jahr an, weißt du, da sind alle deine Masken weg. Der sieht natürlich deine Schwachheiten. Ja, der weiß ganz genau, dass du nicht der tolle Typ bist, der du immer tust, so, ja, sondern dass du auch Schwächen hast. Und wisst ihr, das ist genau Gnade und Segen einer christlichen Ehe, dass sich Mann und Frau mit ihren Schwächen annehmen können, wie sie sind, dass sie nicht die ganze Zeit irgendwas vorspielen müssen vor dem anderen. Das müssen manche, ja. Die sagen, ich habe mir meinen Traummann geangelt, aber jetzt muss ich auch für ihn immer die Traumfrau sein. Das ist furchtbar anstrengend, weil ich andauernd meine Schwächen verbergen muss und so tun muss, wie ich gar nicht bin. Das geht auch gar nicht auf die Dauer. Verstehst du? Das ist doch nicht der Sinn von Ehe. Sondern Gott hat dieses treue Bündnis gegeben, damit wir auch unsere Schwächen offenbaren können, dass wir verletzlich sein können und echt voreinander, ja, und trotzdem einander lieben. Und das ist was Herrliches. Könnt ihr euch das vorstellen? Den Segen. Und diesen Segen versucht der Teufel den jungen Christen zu rauben, indem er sagt, hol dir es doch vorher. Hol dir es doch auf eigenmächtige Weise. Und da kann ich euch nur von Herzen raten, geht nicht in diese Falle, sondern bleibt sauber und rein in euren Beziehungen, bis Gott euch zeigt, wer euer Ehepartner ist. Und wisst ihr, wenn ihr weise seid, dann sucht ihr euch nicht den hübschesten, sondern einen gottesfürchtigen Ehepartner. Gilt für beide Seiten. Ja? sondern dass natürlich die Leute, die bloß eigensüchtig sind, deren Christsein vielleicht bloß eine Fassade ist, aber sie sind obercool und sehen vielleicht ganz toll aus, da kann es sein, die sind nach 5 Jahren von dir geschieden und haben dich im Stich gelassen. Ja, so ist es nämlich heute. Der eigensüchtige Pseudo-Christ, der bleibt nicht treu, der schwört Treue, ja, und wenn ich schon schwören höre, ja, das wisst ihr ja, die Weltmenschen, ja, wenn sie besonders stark lügen wollen, dann sagen sie, ich schwör's. Auch schon gemerkt, ne? Ja, aber verstehst du, so ist es ja auch in diesen blöden Schlagern, ja. Ich liebe dich, ich werde dich immer lieben, du bist meine Göttin, ja. Und dann singt er das Lied in einem Monat der nächsten vor. Ja, so ist das, Leute, ja. Und so sind auch die Leute, die leichtfertig sind, die eigentlich ganz große Egoisten sind in ihrem Liebesgeschäft. Sie binden Leute an sich, sie faszinieren sie, sie flirten mit ihnen und wenn sie dann irgendwo sich geöffnet haben, dann wenden sie sich ab und suchen sich die Nächste. Ja, und wer auf sowas mal reingefallen ist, der ist für sein Leben unter Umständen geschädigt als Mensch. Und deswegen, Gott will nichts rauben, wenn er sagt, bleib sauber, bleib keusch, warte bis zur Ehe. Sondern Gott will uns einen kostbaren Schatz schenken, den wir uns selber verderben, wenn wir leichtfertig mit diesen Dingen umgehen und egoistisch. Ja? Letztlich sind wir selber die Verlierer. Wie immer, wenn wir Gottes Gebote übertreten. Glaubt nicht dem Teufel, der sagt, Gott will euch den Spaß verderben. Er will euch was vorenthalten. Das ist eine teuflische Lüge. Und das, was Spaß ist, das ist letztlich lebenszerstörend. Ehezerstörend, familienzerstörend. Was glaubt ihr, wie viel Elend wir sehen? Bei uns sind zum Teil in den Schulklassen die Hälfte der Kinder Scheidungskinder. Und die sind gestört für ihr Leben. Tut mir leid. Ja? Die gehen in ihrer Schulleistung runter. Die sind menschlich nervöse Wracks. Die leiden so drunter, dass ihre Eltern sich trennen. Aber das kommt von diesem Egoismus. Ich muss mich auf jeden Fall verwirklichen. Ich brauche den Traumpartner. Und wenn es der nicht ist, dann gucke ich halt beim Nächsten. Das ist teuflisch. Das ist Sünde. Und damit macht man sich selber auch nicht glücklich. Ja? Also das mal einfach so ein klares Wort zum Nachdenken. Ihr müsst selber wissen, was ihr mit eurem Leben macht. Wisst ihr, deswegen rede ich zu euch. Ihr seid in einer Situation, wo die Weichenstellungen eures Lebens noch vor euch sind. Ich habe schon Menschen getroffen, die haben gesagt, Mensch, bei mir ist der Zug abgefahren. Ist alles schon gelaufen. Mensch, wenn ich das gewusst hätte. Ja, aber jetzt ist es zu spät. Jetzt sitze ich drin. Ja? Steht ihr mit 30, 40, da sieht das hurerische Leben, die freie Liebe nicht mehr so toll aus, ja? Wenn die Schminke ab ist und die Falten da sind und du kein Kind, keinen Ehemann hast, sondern nur lauter gewesene Geliebte, Ex, Ex, 1, 2, 3, 4, 5, dann ist das Leben nicht mehr toll. Und solche Leute kenne ich auch. Ja, die triffst du dann in den Elternbesprechungen, ja, alleinerziehende Mutter, ja, nicht toll, kann ich euch sagen. Deswegen, Gott hat es gut gemeint und hat es gut geordnet. Die Ehe, wie Gott sie geschaffen hat, die christliche Ehe, ist etwas Wunderbares. Es gibt nichts Besseres. Trotz aller menschlichen Schwachheit. Ja, das ist nicht der Traum auf rosa Wolken. Das ist euch hoffentlich auch klar. Ja, das ist auch nicht damit gemeint. Sondern man verletzt sich, man muss sich vergeben, man muss durch Schwierigkeiten und trotzdem ist es etwas Wunderbares. Da möchte ich euch Mut machen. Dass ihr nicht auf diesen Fallstrick des Teufels reinfallt. Da gibt es noch andere Begierden der Jugend. Das ist ja nicht nur die eine, die eben bei jungen Menschen doch eine große Rolle spielt. Sondern es gibt auch noch andere. Und das ist zum Beispiel auch die Vergnügungssucht, die Leichtfertigkeit. Wisst ihr, und das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass man das Vergnügen sucht. Und da hat man natürlich auch, da guckt man in die Welt rein, so zu den Klassenkameraden, was machen denn die alles in ihrer Freizeit? Hey, besäufen ist da, Party, Disco, Kino, ganz toll, guckt irgendwelche Fernsehfilme, Mord und Totschlag bis nachts um 1 und prahlt damit dann nachher in der Klasse rum und so weiter. Ja. Ja, und wer von euch ist da schon manchmal ein bisschen neidisch geworden und sagt, warum haben meine Eltern, warum erlauben die mir das nicht? Ich weiß es nicht. Aber wisst ihr, auch da gibt es was dazu zu sagen. Wisst ihr, Gott gönnt uns Freude. Aber Freude ist was anderes wie Spaß oder Fun. Habt ihr den Unterschied schon mal festgestellt? Wenn ihr wirklich dem Herrn Jesus gehört, dann wisst ihr, dass es einen Unterschied gibt zwischen Freude und Spaß. Spaß ist etwas, was man oftmals mit sehr zweifelhaften Dingen hat. Man hat zum Beispiel Spaß dran, einen Klassenkameraden zu verspotten und sich auf seine Kosten zu amüsieren. Ne? Toller Spaß, ganz klasse, es sei denn, du bist zufällig derjenige, über den gespottet wird. Ne? Dann ist es nicht mehr so toll. Ja? Spaß haben, mal einen drauf machen, sauf mal bis zum Koma. Toll, toller Spaß. Ja? Und wie viel Elend und Zerstörung wird da dadurch verursacht? Ja? Wie wird der Mensch zum Tier gemacht, wenn er besoffen rumirrt und nicht mehr weiß, was er tut, und die anderen lachen darüber, weil er vielleicht irgendwo da völlig in der Gegend rumkriecht. Und ja, das ist furchtbar. Und überleg mal, was Gott sich dabei denkt, der den Menschen als Adligen geschaffen hat, als heiligen Priester. Das ist die Berufung jedes Menschen, ein heiliger Priester Gottes zu sein. Ja? Und was macht der Mensch draus? Versteht ihr, die meisten Vergnügungen dieser Welt sind sündig und sie erniedrigen den Menschen und bringen ihn auf eine ganz üble, finstere Ebene. Und deswegen ist es gottgemäß, wenn man sich fragt, wie verbringe ich meine Freizeit, wie habe ich Entspannung und Freude, weil das gönnt uns Gott. Das möchte Gott durchaus. Ja? Deswegen hat Gott zum Beispiel auch den Sabbat geschaffen, ja? Einen Ruhetag, wo man nicht die ganze Zeit wühlt und arbeitet. Aber die Frage ist, was ist etwas Gesundes, was wir als junge Leute machen können und was ist krankhaft und führt uns vom Herrn weg. Und wisst ihr, die allermeisten Vergnügungen dieser Welt führen eindeutig von Gott und von dem guten Weg weg. Wenn du also dich entschlossen hast, ich will wirklich warten in Keuschheit auf meinen Ehemann, dann brauchst du nicht in die Disco gehen, ja? Weil in der Disco passiert nämlich eines, es ist ein Hurenbetrieb. Ja? Es ist ein Betrieb, wo junge Menschen versuchen, andere junge Menschen zu angeln für irgendwelche Liebeleien und irgendwelche flüchtigen Bekanntschaften und mehr. Ja? Und die Musik ist dazu angetan, das gemeinsame Tanzen ist dazu angetan. Das ist etwas, was einen jungen Christen nur beflecken und wegbringen kann. Und deshalb, wenn eure Eltern hoffentlich sagen, Disco kommt gar nicht in Frage, dann sind sie nicht eng und rückständig und wollen euch was Schönes vorenthalten, sondern sie wissen ganz genau, das ist ein übles Vergnügen, das ist keine Freude und keine gute Gemeinschaft. Oder? Wie seht ihr das? Ja? Versteht ihr? Wir müssen uns überlegen, was macht es mit meinem Herzen, was macht es mit meinem Leben, wie stehe ich vor dem Herrn Jesus da, wenn ich gewisse Dinge tue? Ja, Bravo ansehen, irgendwelche üble Bilder ansehen, das ist natürlich eine Riesenversuchung, irgendwelche Schmutz anzugucken, wo letztlich auch Frauen unheimlich gedemütigt und entwürdigt werden und da dargestellt werden als Objekte. Und da muss man dagegen kämpfen. Ja? Das ist etwas ganz Wichtiges, zum Beispiel für die jungen Männer, dass sie da um Reinheit kämpfen, Keuschheit. Da lacht die Welt drüber über diesen Begriff. Aber ich hoffe, ihr lacht nicht. Ich hoffe, ihr seht, dass Keuschheit, und zwar beginnend bei den Gedanken über die Worte, über die Taten, dass das ein ganz kostbarer Wert ist, der auch einen riesen Segen bringt, wenn man in einer solchen Weise dann eine Ehe eingeht. Wenn man wirklich nicht auf eine ungute Weise vorher mit irgendwelchen Mädchen rumgemacht hat, irgendwo Mädchen geflirtet hat, ihre Gefühle missbraucht hat, um sie nachher wieder wegzuschieben. Das ist Sünde, ihr Lieben. Flirten ist Sünde. Ja? Mit den Gefühlen anderer Menschen spielen ist ein Verbrechen. Ich sag's euch mal so knallhart. Ich hoffe, ihr seht das. Ja? Weil niemand will gerne, dass mit seinen eigenen Gefühlen gespielt wird. Ja? Man will immer nur mit den Gefühlen von anderen spielen. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Ja? Das ist knallharter Egoismus und Sünde. Und es macht dich selber kaputt und beschädigt deine Liebesfähigkeit, wenn du rumflirtest und leichtfertig da mit anderen rummachst. Ja? Und du siehst es in der Welt, ja? Die schminken sich und malen sich an, Kriegsbemalung, um irgendwie toll dazustehen. Ja? Und dann fangen sie an zu gackern und irgendwo vor anderen Theater zu spielen, um sie zu beeindrucken. Mach nicht mit. Ja? Mach nicht mit, das ist Teufelszeug, ja, das verdirbt die Seele und bringt dir letztlich nur Schaden. Deswegen ist es gut, wenn du dieses Ziel hast, ich will einen gottesfürchtigen christlichen Ehemann und ich will nicht in das Getingeltangel dieser Welt einstimmen. Wisst ihr, und das fängt an, Und das ist natürlich ein ganz heikles Thema mit der Mode. Ja, ja, jetzt ist man eh schon ein christliches Mädchen. Wir haben 6 Töchter übrigens. Ja, ist eh schon ein christliches Mädchen, eh schon Außenseiter. Und ja, dann will man sich doch irgendwie trotzdem ein bisschen cool anziehen. Ja, man kann ja nicht so furchtbar altmodisch rumlaufen. Ja, ah, da gibt's so schöne T-Shirts. Ja? Und dann gucken wir mal, wie tief ist denn das T-Shirt ausgeschnitten? Wisst ihr, ich spreche das mal ganz offen an. Ja, bei uns gibt's christliche Mädchen, die meinen, sie müssen zum Beispiel mit ärmellosen T-Shirts rumlaufen. Die sehen aus wie Unterhemden. Ja, und lassen die Schulter und alles frei. Und da kann ich nur sagen, Leute, das ist nicht anständig. Wisst ihr, Kleidung hat Gott gegeben, um unser Fleisch zu bedecken, nicht um es zur Schau zu stellen. Und dann müssen wir mal ganz einfach sehen, die Leute, die heute Mode machen, gehören mit zu den schlimmsten Huren und Perversen, die auf dieser Welt rumlaufen. Ich möchte da nicht in Einzelheiten gehen. Es gibt eine Liste von Modezaren, was die alles machen in dieser Richtung, ja. Und sehr, sehr viele davon sind Homosexuelle, ja. Und ansonsten haben die natürlich ein Hurenleben, das unbeschreiblich ist, ja. Und genauso sind auch die Dinge, die sie hervorbringen. Das heißt, sie versuchen, die Frauen bloßzustellen und als Objekt der Begierde in irgendeiner Weise zu präsentieren. Und die wissen ganz genau, wie man das macht. Und viele christliche Mädchen tun so, als seien sie naiv oder sind es vielleicht wirklich und sagen, ach, ich habe gar nicht gewusst, dass das unanständig ist. Schaut, dann lasst euch mal von euren Eltern etwas sagen. Ich hoffe, eure Eltern sagen euch noch was. Ich sage meinen Töchtern was, wenn ich empfinde, dass zum Beispiel ein T-Shirt zu tief ausgeschnitten ist oder dass es zu kurz ist. Ja, bauchfrei, solche Dinge, das ist einfach ein Unding. Damit spielt man mit den Emotionen von anderen und stellt sich als ein Objekt der Begierde dar. Das ist es im Klartext, was Mode bedeutet. Ja. Und deswegen rate ich euch, seid da einfach sehr, sehr wählerisch und wählt nur die Dinge aus, die wirklich auch anständig sind und die auch einem Mann nicht irgendwo dazu verführen, zu flirten oder anzubandeln aufgrund von äußeren Reizen. Wisst ihr, ihr Lieben, ich sag's mal den Schwestern, ihr wollt ganz sicher nicht bloß aufgrund eurer äußeren Reize begehrt und geheiratet werden. Wenn ihr das doch wollt, dann seid ihr ganz falsch gestrickt. Ja? Wisst ihr, das hält nämlich nicht. Wisst ihr, irgendwann mal im Lauf eures Lebens werden die äußeren Reize ziemlich unattraktiv sein. Ja? So hat es Gott auch gemacht. Ja, da sind dann die Falten, da könnt ihr noch so viel Creme hinschmieren, Antifalten, Jugendcreme. Ja? Das funktioniert nicht mehr. Ja? Und je sündiger euer Leben, desto schlimmer sind die Falten. Ja? Das ist auch so ein Ding. Ja? Dass nämlich die Sünde ihre Spuren trägt und das macht dich alt und hässlich vor der Zeit. Ich sag's mal ganz knallhart. Also wisst ihr, der Betrug der Sünde, dass wir ganz klar diesen schmalen Weg gehen, und zwar aus Überzeugung. Nicht, ach, meine Eltern haben es gesagt, ich würde ja auch gerne anders. Da seid ihr töricht, wenn ihr so denkt. Es gibt viele christliche junge Leute, die denken so. Ich hoffe, bei euch ist keiner dabei, aber ich sage es einfach mal. Ja? Ihr seid Toren, wenn ihr so denkt, wenn ihr nicht merkt, es ist etwas Kostbares, sich selbst nach Gedanken, Leib, Seele und Geist zu bewahren für den Ehepartner, den Gott schenkt. Und wenn Gott keinen Ehepartner schenkt, dann darf man immer noch dankbar sein. Ein Leben als lediger Christ ist besser als ein Leben in einer elenden Ehe mit einem Pseudochristen oder einem Nichtchristen. Da habe ich auch, bei uns gibt es auch in der Gemeinde so jemand, der ungehorsam war, geheiratet hat im ungehorsamen Ungläubigen. Ja. Und jetzt seufzt die Schwester. Ja. Seufzt und sagt, ach, hätte ich das bloß gewusst, hätte ich das bloß nicht gemacht. Jetzt geht's nicht mehr. Ja. Schon passiert. Versteht ihr? Deswegen sage ich, ihr steht noch vor Weichenstellungen. Und wenn die mal gemacht sind, dann sind manche Weichenstellungen nie wieder rückgängig zu machen. Ja? Und deswegen, wenn wir Gottes Wege verstehen und verstehen, Gott meint es gut mit mir. Genau die Gebote, die heute in der Welt verspottet sind und die uns einschränken, die auch die Begierden der Jugend einschränken, genau die Gebote sind Segensgebote. Und die bewirken etwas Wunderbares, wenn wir diesen schmalen Weg gehen. Und zwar aus Überzeugung. Da möchte ich euch ganz feste dazu ermutigen. Ja? Wir haben das so erleben dürfen. Wir haben erleben dürfen, was es bedeutet, eben eine Ehe zu führen, wo man nicht auf Äußerlichkeiten achtet, wo man einander wirklich annehmen kann, so wie Gott uns angenommen hat, einander vergeben kann, miteinander beten kann. Das ist etwas Herrliches. Und wisst ihr, deswegen Vergnügungssucht und Leichtfertigkeit, das gehört zu diesen Begierden der Jugend. Man will sich gerne cool darstellen, ja? Also fängt man mal so ein bisschen an, mit Mädchen rumzuflirten, ja? Macht ja nichts, macht ja jeder, ja? Das ist Sünde. Du machst was kaputt in deinem Leben. Und du stellst dich auch als junger Mann zum Beispiel in einer Weise dar oder auch als junges Mädchen, wo kein geistlich gesinnter Mensch was mit dir zu tun haben möchte. Ja? Da kann ich auch nur davor warnen, solche leichtfertigen Leute, ja, mit denen lässt du dich lieber nicht ein, wenn du eine lebenslange Ehe haben willst, die glücklich ist. Ja? Also, es gilt für Jungs und Mädchen, dass der Weg Gottes, der Weg, den euch hoffentlich eure Eltern auch gelehrt haben, der ist einfach der allerbeste. Ja? Und das kannst du oft erst als Erwachsener beurteilen, ja? Wenn man ein bisschen Lebenserfahrung hat. Ich weiß auch, wo ich junger Mensch war, da habe ich auch die Welt aus einer ganz anderen Perspektive gesehen. Aber ich war absolut naiv natürlich. Ja? Ist ja kein Vorwurf, ist jeder junge Mensch. Ja? Aber deswegen hat Gott euch erfahrene Menschen in euer Leben gestellt, damit sie euch vor gewissen Gefahren warnen. Und dann sagt der Teufel, hör nicht auf deine Eltern, mach's einfach. Du hast auch schon gemerkt, diesen Impuls. Und dann bist du wirklich traurig dran, wenn du diesen verräterischen, verkehrten Einflüsterungen folgst. Ja? Das möchte ich euch ans Herz legen. Wisst ihr, und da sind wir schon bei der nächsten Gefahr. Und die eine Gefahr der Jugend, so eine Begierde der Jugend, ist die Besserwisserei und das Gefühl, wir Jungen blicken es besser als unsere Alten. Habt ihr das Gefühl auch schon mal gehabt? Ah, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Wie gesagt, die Verführer in unserer Generation haben gesagt, trau keinem über 30, weil die sind alle verkalkt. Ja? Die sind alle altmodisch, die wollen alle, sind lustfeindlich und wollen deine Selbstverwirklichung blockieren. Ja? Natürlich haben sie den Spruch schnell revidiert, nachdem die Verführer selber über 30 wurden. Ja? Die waren ja auch irgendwo so Anfang 20 als Studenten, als sie uns diesen Spruch gesagt haben. Ja? Aber dieser Gedanke ist geblieben, dass man sagt, hey, ich als Junger weiß doch selber, wie ich mein Leben führen muss. Ich brauche doch nicht auf meine Alten hören. Habt ihr schon mal sowas gehört? So widerliche, respektlose Bezeichnung. Ja? Wisst ihr, wie die Welt mit den Eltern umgeht? Sie missachtet sie, sie macht sie lächerlich, sie verspottet sie und sie verleitet die jungen Menschen, den Eltern nach Strich und Faden ungehorsam zu sein. Und das ist der Teufel. Weil er genau weiß, so kann er die jungen Menschen auspressen wie Zitronen. Er kann sie hin und her werfen und von einer Sünde in die andere jagen. Und sie haben keinen Schutz, weil sie ja nicht auf die Leute hören, die ihnen sagen, mach sowas nicht. Versteht ihr? Und deswegen sagt Gott, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern. Und noch so ein Wort aus dem 1. Petrus 5, ist auch so ein heikles Wort, was in der Jugend natürlich nicht so gerne gehört wird. Ja. Da heißt es in 1. Petrus 5, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten oder den Älteren unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen, mit Demut bekleiden, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Ja, also der Teufel sagt den jungen Leuten, ihr seid die Durchblicker, ihr seid die Avantgarde, die Vorhut der neuen Zeit, ihr wisst selber, was gut ist, ihr macht doch einfach euren Stiefel und lasst eure Eltern beiseite. So, und was machen wir als Nachfolger Jesu Christi? Was macht ihr? Ich hoffe, ihr gehorcht dem, was die Bibel sagt. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern. Warum hat Gott das gesagt? Wisst ihr, ich sage es euch einfach mal, weil ich bin da sehr frei. Ja? Ich habe hier keine Bindung, ich bin hier kein Vater von irgendjemand und bin auch kein Ältester. Und deswegen sage ich euch das einfach mal, so wie es mir auf dem Herzen liegt. Ja? Schaut, es ist ganz klar, als junger Mensch, da wächst man, da entfaltet man sich, da lernt man in der Schule. Und bei euch Russlanddeutschen ist es ja so, ihr seid vielleicht auf dem Gymi, eure Eltern waren vielleicht nur in der Volksschule, haben nur einen einfachen Beruf gelernt, ja. Und hey, jetzt blickt ihr doch schon viel mehr und wisst schon viel mehr als eure Eltern manchmal, ja. Ja, wisst ihr, so rein beim Kopfwissen kann das vielleicht bei manchem sein, ja. Aber das Leben wird nicht durch Matheformeln bewältigt, ja. Und auch nicht dadurch, dass man irgendwelche Geschichtsfakten gepaukt hat. Versteht ihr? Die Gefahr ist, die jungen Menschen entwickeln sich in ihrer Persönlichkeit, sie werden selbstständiger, sie wissen mehr, aber sie sind immer noch unreif. Sie sind immer noch nicht erwachsen, sie sind immer noch nicht in der Lage, ihr Leben ganz alleine auf sich gestellt zu führen. Und ich sage euch immer, das ärgert meine eigenen Kinder, ich sage auch immer, ihr werdet erst mit 25 so etwa so richtig erwachsen. Ja. Und da gibt es immer noch einiges dazu zu lernen. Und ich sage euch noch was, und deswegen auch die Sache mit den Ältesten. Selbst als ich 30 und 32 und 35 war, ich bin in geistlichen Dingen in so viele elende Irrtümer reingerasselt. Es gibt zum Beispiel in geistlichen Dingen Sachen, die kann nur jemand beurteilen, der 30, 40 Jahre mit dem Herrn gelebt hat. Und der als Ältester auch eine Gabe hat, Durchblick zu haben in schwierigen Dingen. Ja? Auch als jüngerer Christ Mitte 30 bist du immer noch nicht so weit, dass du sagen kannst, ich brauche doch keine Ältesten. Das bist du eigentlich nie. Ja? Gott hat Hirten gegeben, Gott hat Ältere gegeben, weil viele Dinge wirklich nur durch Lebenserfahrung lernbar sind. Ja? Du kannst Mathe- und Physikformeln lernen mit 16, 17, gar kein Problem. Ja? Aber zu lernen, wie man im Leben gewisse Gefahren vermeidet, zu lernen, was echtes Leben bedeutet, das kannst du nicht abkürzen. Das kannst du nicht in der Schnellbleiche in der Schule lernen, sondern dazu braucht es Lebenserfahrung. Und die haben die Eltern und die Älteren. Und deswegen hat Gott die Eltern gegeben als einen Schutz für diese heranwachsenden jungen Menschen, damit sie nicht in die Irre gehen. Wisst ihr, das waren ja damals in unserer Generation, da kamen die Drogen auf. Ne? Gab es vorher auch schon, aber das war eine richtige Welle. Hey, nimm Haschisch, nimm Heroin, du erlebst neue Dimensionen des Lebens, es wird alles ganz toll. Und viele, viele junge Menschen waren in der Schule und da kam irgend so ein obercooler Schulkamerad und hat gesagt, hey, kiffst du auch eine mit? Ja, was, du kiffst nicht? Ja, komm, was bist denn du für ein Spießer? Ja, und dann war die Frage, die Eltern haben gesagt, mach das nicht, Junge. Das ist gefährlich mit den Drogen. Ach, die Eltern, immer die Eltern, ja, die wollen mich nur einschränken. Also hat man schön gekifft. Ja. Einmal, zweimal, ein tolles Gefühl war das wohl, ja. Ich habe es einmal nur gemacht, Gott sei Dank nur einmal, es war kein tolles Gefühl. Aber für manche ist es das, ja. Und dann kommt LSD. Ganz neue Welten kommen da auf, ja. Und wisst ihr, und irgendwann mal sind die Leute an der Nadel gehangen. Heroin. Die haben geklaut, die haben ihre besten Freunde beklaut, bloß um einen elenden Schuss noch zu kriegen, sich das Gift noch mal in die Adern spritzen zu können. Die wurden schlimmer als die Tiere. Das war das Ende, das hat ihnen niemand gesagt. Hey, ist doch so cool, Drogen nehmen. Ja? Und dann irgendwann setzen sie sich den goldenen Schuss irgendwo in so einer schmutzigen Ecke. Und wie viele Tausende von dieser Generation sind so geendet? Wisst ihr? Und deswegen hört auf eure Eltern. Es ist einfach eine andere Sache, wenn du 30, 40, 50 Jahre gelebt hast. Du hast vieles gesehen in dieser Welt. Wisst ihr, die Welt kann gute Fassaden bauen. Ne? Sieht von außen ganz toll aus. Aber wenn du kratzt, dann merkst du den Dreck und dass es alles nichts ist. Und die jungen Leute lassen sich von der Fassade täuschen in vielen Fällen. Und die Eltern wissen schon mehr. Und deswegen hört auf diese Warnungen. Das ist von Gott, dass Gott die Eltern als Schutz den jungen Menschen gegeben hat, damit sie nicht in jeden Fallstrick des Teufels hineinlaufen. Versteht ihr das? Ja? Und genauso mit den Ältesten. Wisst ihr, ich denke, es gibt keine Gemeinde, wo nicht die Jugend sagt, ey, also irgendwas läuft hier falsch bei uns in der Gemeinde. Also diese Ältesten sind so konservativ. Die haben solche rückständigen Ansichten. Wieso gibt es nicht mal das hier? Das habe ich woanders gesehen. Das müssen wir doch bei uns auch mal einführen. Vielleicht seid ihr ganz anders, aber versteht ihr? Solche Dinge gibt es in jeder Gemeinde. Und jetzt ist die Frage, ja, was sagt denn die Bibel dazu? Und die Bibel sagt was ganz Enttäuschendes. Ja? Sie sagt einfach, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ja? Und dann werden die tollen Neuerungen erstmal nicht eingeführt. Und dann werden manche unzufrieden und murren und denken, ich weiß es aber besser. Weißt du, und da möchte ich dir auch in aller Liebe einen Zahn ziehen. Ja? Das Problem ist, dass auch in geistlichen Dingen hat Gott ganz bewusst gesagt, es sollen nicht die Jungen herrschen. Habt ihr das gut aufgepasst in Jesaja 3? Ja? Was war das Gericht Gottes, dass Knaben und Frauen über das Volk geherrscht haben. Ja? Gott wollte auch in der Verantwortung Älteste. Und was sind Älteste? Das sind Menschen, die sich bewährt haben im Glauben über Jahre, Jahre, Jahrzehnte und nochmal ein Jahrzehnt. Ja? Solche sollen leiten. Wisst ihr, ich bin seit 17 Jahren mit in der ältesten Verantwortung, ich habe es ja gesagt, in unserer Gemeinde. Und ich kann das nur bestätigen, dass du für manche Entscheidungen wirklich Reife brauchst, Lebenserfahrung, geistliche Erfahrung. Du musst Krisen erlebt haben, du musst Zerbruch erlebt haben. Wisst ihr jungen Leute, seid in der Regel nicht zerbrochen. Das heißt, ihr habt noch ein ungebrochenes Ich-Leben und ihr habt in der Regel nicht sehr tiefe Erkenntnis eurer eigenen Verdorbenheit und Unfähigkeit. Denke ich mal. Es gibt vielleicht Ausnahmen. Aber ich sage euch eins, wenn du Autorität ausübst und führen willst, ohne zerbrochen zu sein vor Gott, dann fürchte dich, du wirst in die Irre führen und wirst auf der Nase landen. Ja? Ich bin selber auf der Nase gelandet, unzerbrochen, bis Gott mich zerbrochen hat. Ja? Also ich sage es nicht nur aus reiner Theorie. Versteht ihr? Das sind auch so Dinge, bloß ein helles Köpfchen zu haben und ein bisschen Bibel zu lesen und in der Schule gut zu sein, das macht kein Diener Gottes, das macht keinen Führer im Volk Gottes. Was hat denn Gott mit Mose gemacht? War ein bisschen extrem, ne? Mose war 40 und war ein unzerbrochener Prinz, der da mal im Eifer kurz jemanden umgebracht hat und gedacht hat, so kann er sein Volk befreien. Ihr kennt die Geschichte, ne? Und was hat Gott dann gemacht, um Mose zu einem Führer zu machen? Das hättet ihr nicht gemacht. 40 Jahre Wüste, 40 Jahre nur Schafe, 40 Jahre, wo der stolze Mose zu dem sanftmütigsten Menschen der Welt wurde. Und dann war der Mann 80, dann hat Gott gesagt, jetzt kannst du mein Volk führen. Nicht, dass ich es jetzt mit den reinen Altersangaben so übertragen möchte. Ihr versteht mich schon richtig. Ja? Aber wenn Verantwortung beinhaltet Zubereitung in und deswegen können junge Leute mit dem hellen Köpfchen und so ein bisschen geistlichem Anfangswesen nicht führen. Das sage ich euch einfach mal so. Ich darf das, ja. Ihr könnt mich nicht verhauen deswegen, ja. Ich darf das. Und denkt es, nehmt es euch zu Herzen. Seid demütig. Gott widersteht dem Hochmütigen. Der Hochmütige kann auch mal ganz feste auf der Nase fallen, ja. Auf die Nase fallen. Ich bin auch auf die Nase gefallen. Ja. Es war gut so. War heilsam. Versteht ihr? Aber es muss nicht sein. Wenn wir demütig sind, dann erkennen wir an, Gott hat Brüder in die Gemeinde gesetzt und diese Brüder haben es nicht leicht. Ja? Eure Eltern haben es auch nicht leicht mit euch. Das darf ich euch auch mal sagen als Vater. Ja? Wisst ihr, das machen sich die Kinder nicht bewusst, wenn sie bockig sind und eigensüchtig und rebellisch, dass dann die Eltern manche Nacht wach liegen und beten und vielleicht zerbrochen sind und Not haben. Ja, das machen sich die nicht bewusst. Und genauso machen sich die wenigsten Gemeindeglieder bewusst, dass es Älteste gibt, die weinend vor dem Herrn liegen wegen ihrer Herde, wegen ihrer Geschwister. Und die sagen, wie kann diese Not behoben werden? Herr, gib Gnade. So hat Mose auch beten müssen. Ihr erinnert euch, ne? Beim goldenen Kalb, wo Mose sagen musste, Herr, nimm mich, tilge mich aus dem Buch des Lebens, aber verschone dieses Volk. Ja? Lest mal diese Geschichte von Mose und dem Volk und dann habt ihr vielleicht mehr Verständnis für eure Leiter und auch mehr Respekt vor den Ältesten. Wobei ich sagen muss, in den russlanddeutschen Gemeinden gibt es das noch. Erhaltet euch das. In den einheimischen Gemeinden gibt es fast keinen Respekt der jungen Leute vor den Älteren mehr. Und das ist eine tödliche Krankheit. Ich sage es ganz klar. Ja? Also erhaltet euch das noch und ordnet euch den Ältesten unter und haltet diese Spannung aus, dass ihr meint, ihr wisst es besser und diese Ältesten, die wollen einfach nicht eurer Meinung sein. Ja? In 95% aller Fälle haben sie recht, sage ich mal ganz knallhart. Und in 95% aller Fälle, wenn ihr 40 seid, sagt ihr, die Brüder hatten recht. Wir haben vieles nicht gesehen, was wir jetzt sehen. Versteht ihr? Ja? Denkt mal an das, wie werde ich die Sache in 20 Jahren beurteilen? Wenn ich selber Vater bin, wenn ich selber gereift bin, ja, das hilft manchmal ein bisschen. Ne? Also das ist diese Sache mit der Überhebung. Wir wissen es besser als unsere Väter. Wer war so? Prominentes Beispiel aus dem Alten Testament. Cooler junger Mann. der die Ratschläge seiner coolen jungen Kumpels befolgt hat und die Ältesten zurückgewiesen hat? Wer weiß, wer kennt die Bibel? Und? Gut, ganz genau. Den solltet ihr mal studieren, alle miteinander. Ja? Der Rehabeam, das ist so ein junger Mann, unzerbrochen, ja. Der hat gedacht, hey, jetzt setze ich mich in das Nest meines Vaters und jetzt lege ich erst mal richtig los. Ja? Und dann wurde er von Gott auf die Nase gelegt und hat alles verloren, was er da sich so toll erträumt hatte. Ja? Also einfach, dass wir lernen, Demut. Ja? Hör auf den Rat der Älteren. Das ist eine gute Sache. Gut. Und jetzt will ich noch auf eine letzte Gefahr eingehen, die auch ganz, ganz weit verbreitet ist. Und das ist die Droge, Rock- und Popmusik. Das liegt mir sehr auf dem Herzen, darüber immer wieder mal auch vor jungen Leuten zu reden. Erstens, weil ich weiß, dass diese Droge überall gegenwärtig ist. Man kann nicht in irgendeinen Laden gehen, ohne dass einen die Musik nicht andröhnt. In den meisten Autos wird sie gespielt. Sie wird auf der Straße gespielt. Es ist fast überall, dass diese Musik kommt. Es ist die Musik dieser ganzen Generation ein Stück weit. Und zweitens, weil ich selber natürlich auch zwischen meinem 12. und 30. Lebensjahr mit Rock- und Popmusik gelebt habe. Ja? Rolling Stones, Beatles, also noch ganz altmodische Sachen, aber es ist im Prinzip ja alles dasselbe. Und ich kann nur sagen, als ich mich bekehrt habe, da wurde mir irgendwann ganz, ganz klar und deutlich, diese Musik ist Teufelszeug und es gehört nicht zu meinem neuen Leben. Und dann habe ich meine ganzen Platten genommen, damals gab es noch Platten, so schwarze, runde Dinger da, ja. Und die habe ich alle zerbrochen und habe sie mit Freuden auf der Müllkippe in Leonberg abgeliefert. Zusammen mit sehr vielen Büchern, die auch alle Schrott waren. Ja. Und ich hatte so eine Freude im Herzen. Ich habe gewusst, das war jetzt wichtig in meinem neuen Leben. Und wisst ihr, wenn ich heute sehe, wie junge Leute sagen, die sagen, sie haben sich bekehrt, zu diesen Dingen stehen, dann ist ganz oft so, dass sie sagen, naja, früher habe ich Black Metal gehört und jetzt höre ich christliche Metal-Musik. Und das war es schon, ja? Das war die Umkehr. Und wisst ihr, ich kann nur sagen, das ist eine ganz gefährliche, teuflische Droge. Diese Musik, das müsste man ganz neutral studieren, hat ihre Wurzeln im Okkultismus, hat ihre Wurzeln direkt in der Satans- und Dämonenanbetung der afrikanischen Völker, die durch Trommelrhythmen sich berauscht haben, wenn sie da getanzt haben, und dann die Dämonen herbeigerufen haben, bis sie besessen wurden und praktisch ein Ekstaseerlebnis hatten. Ja? Und die Trommelrhythmen waren dafür ein Schlüssel. Und genau diese Trommelrhythmen sind über Voodoo, über die afrikanischen Sklaven nach Amerika gekommen und von Amerika zu uns. Und wisst ihr, das ist eine ganz klare Sache, diese Droge funktioniert. Das heißt, du bekommst einen Kick, ein tolles Erlebnis, wenn du Rock- und Popmusik hörst. Brauchst du mir nicht erzählen. Ich habe das 15 Jahre lang mehr gemacht. Aber das Üble ist, dass diese Droge zerstörerisch ist wie alle Drogen. Und dass dieses Rauscherlebnis, dieses tolle Erlebnis, wenn man Rock- und Popmusik hört, letztlich eine finstere Befleckung in der Seele auslöst und einen unter einen Geisteseinfluss bringt, der unheimlich zerstörerisch ist für Christen. Wisst ihr, die Botschaft von Rock- und Popmusik ist genau die Botschaft von dieser gesetzlosen Welle, über die ich heute Nachmittag gesprochen habe. Ja? Mach alles, was dir Spaß macht, hol dir dein Vergnügen, lebe deine Triebe aus, mach's einfach. Das ist die Botschaft der Rock- und Popmusik. Sie ist eine unreine Musik. Ja? Sie ist eine hurerische Musik, die für ungezählte Ehebrüche und Hurereien verantwortlich ist, als inspirierende Kraft. Und sie ist eine Musik, die für Gläubige geistliches Gift ist, weil sie letztlich, die Bibel sagt uns, seid nüchtern und wachsam und züchtig, und die Musik verleitet zur Ekstase, zur Unnüchternheit und zum Ausleben der eigenen Triebe. Und das gilt auch für den charismatischen Lobpreis. Das ist nämlich ein Thema, das ganz eng verbunden ist. Der charismatische Lobpreis nimmt im Grunde Rock- und Popmusik einer bestimmten Richtung und bringt es auch noch in das Haus Gottes und die Christenheit hinein. Und das ist im Grunde noch schlimmer als weltliche Rock- und Popmusik hören, obwohl das genauso eine Sünde ist und etwas Gefährliches. Ja? Und deswegen, da möchte ich euch von Herzen bitten, überlegt euch, was ihr tut. Ich fürchte mal, die meisten von euch hören Rock- und Popmusik. Ja? Wenn wir mal nachher eine Umfrage machen. Aber wisst ihr, diese Dinge sind nicht harmlos. Die machen zwar Spaß, aber sie betrüben den Geist Gottes. Sie beflecken unseren Geist. Wisst ihr, dass es das gibt? 2. Korinther 7, 1 heißt es, wir wollen uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes. Du befleckst deinen Geist, wenn du zum Beispiel Pornobilder anguckst. Du befleckst deinen Geist, wenn du irgendwelche unguten Romane liest. Und du befleckst deinen Geist auch, wenn du Rock- und Popmusik oder Ähnliches hörst. Ja? Da bleiben Spuren zurück in deiner Seele und in deinem geistlichen Leben, zerstörerische Spuren, die dich von dem Herrn Jesus wegführen. Und deswegen möchte ich euch das sehr ans Herz legen, dass ihr diese Musik inklusive dem charismatischen Lobpreis meidet wie die Pest. Ich kann euch das jetzt nicht ausführlich darlegen, aber ich möchte euch sehr ans Herz legen, ich möchte euch das gerne jedem schenken, der da Interesse hat. Ich habe eine Broschüre geschrieben, der charismatische Lobpreis, fremdes Feuer im Heiligtum Gottes. Die dürft ihr euch alle mitnehmen, solange Vorrat reicht, und ihr dürft auch nachbestellen. Ja? Dann habe ich noch eine andere Broschüre geschrieben, charismatische Lieder, Hilfen zur Erkennung. Da kann man so ein bisschen, so etwa 1000 Lieder mit Titel und Autor und so weiter nachlesen, was alles charismatische Lieder sind. Aber wichtig ist, dass ihr euch darüber Gedanken macht, dass die Musik des Teufels, die unreine Musik der Dämonenanbetung, keinen Platz hat im Herzen und im Haus eines Christen und auch nicht im Haus Gottes in der Gemeinde. Ja? Deswegen die bibeltreuen Brüder in den Gemeinden, die da überhaupt noch klar stehen, die widerstehen dieser Musik und zwar mit vollem Recht. Das ist eine Musik, die die Gottesfurcht und die Heiligung aus dem Haus Gottes vertreibt, wenn man sie hineinnimmt. Die Weltlichkeit und Selbstentfaltung des Menschen fördert. Und deswegen, vielleicht rede ich da an euren Herzen vorbei, aber ich kann euch nur raten, wenn ihr den Herrn liebt und dem Herrn nachfolgen wollt und geistlich wachsen wollt, dann lasst diese Musik aus eurem Leben weg. Tut Buße darüber, sagt euch los von dieser Musik und den Bindungen, weil es sind nämlich Bindungen. Wer also regelmäßig Pop- und Rockmusik hört, den fordere ich einfach heraus, lass es doch mal 4 Wochen ganz konsequent bleiben. Und dann guck mal, ob du nicht gebunden bist, ob du nicht Entzugserscheinungen hast. Ja? Probier das ruhig mal. Ja? Das ist eine subtile, eine feine Bindung, aber die ist da. Und die ist vom Teufel und nicht von Gott. Ja? Also da kann ich euch nur von Herzen raten, das ist eines der raffiniertesten Fallstricke des Teufels. Und viele junge Christen sagen, nö, davon lasse ich nicht. Ja, da lasse ich mich nicht bereden. Das höre ich weiter. Aber ihr Lieben, erinnert euch dran. Vor dem Richterstuhl des Christus werdet ihr an diese Predigt dann nochmal erinnert werden. Ja, dass ihr gewarnt worden seid. Dass es euch mal gesagt wurde. Ja, dass ihr selber eine Verantwortung dafür habt, was für eine Art von Musik ihr hört. Und wenn er dann sagt, ach, ich habe irgendwie so Schwierigkeiten in meiner Nachfolge, mein Gebetsleben ist schwach und ich komme immer wieder in Sünden und Niederlagen rein, dann sage ich euch, wenn ihr Rock- und Popmusik hört, dann ist das eine Ursache, bestimmt nicht die einzige, aber eine Ursache für euer Straucheln. Sage ich euch knallhart. Ja? Räumt diesen Götzen aus eurem Leben und ihr werdet merken, das bringt geistlichen Segen. Wenn es nicht so ist, dürft ihr euch bei mir beschweren und euch mir schreiben. Aber ich garantiere euch, dass es so ist. Natürlich muss man da vielleicht noch ein paar andere Götzen mit rausräumen. Aber das ist ganz klar, dass das hindert in der Nachfolge im geistlichen Leben und dass das etwas ist, was Gottes Geist möchte, dass es ausgeräumt wird. Ja? Und da muss man Buße drüber tun, muss das vor Gott bekennen. Vergib mir, dass ich diese verführerische Musik gehört habe, dass ich mich befleckt habe. Gib mir neu die Freude an reiner geistlicher Musik. Die verliert man nämlich, wenn man Pop- und Rockmusik hört. Dann wird das andere alles schal und langweilig. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ja? Aber dann sage ich euch die Ursache. Das liegt daran, dass ihr diese Dämonenmusik hört. Und dass sie euch schon ein Stück im Griff hat, unter Umständen. Ja, das war jetzt eine harte Speise. Ne? Aber das musste ich mal loswerden. Ja. Was ist der Weg zum Überwinden? Wie können wir diese
Gefahren, diese Versuchungen überwinden. Nun, ich denke, das ganz Entscheidende ist das, was ich auch heute Morgen schon einmal angesprochen habe, nämlich die ganzherzige Beziehung zu dem Herrn Jesus. Wisst ihr, in uns selber, das habt ihr hoffentlich schon gemerkt, haben wir keine Kraft, Versuchungen zu überwinden. Wer hatte schon mal in eigener Kraft versucht, die Sünde und die Versuchung zu besiegen? Habt ihr vielleicht schon mal gemacht? Hoffentlich ja. Wenn man gar nicht versucht, ist es auch schlecht. Aber wisst ihr, da scheitert man ganz kläglich. Ja? Dann merkt man, Mensch, ich kann das nicht. Ja? Diese Begierden und Versuchungen sind stärker als ich. Da lande ich in der Niederlage. Und deswegen sagt die Bibel, Christus ist unser Sieg. Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat, den Herrn Jesus. Ja, aber warum erfahre ich denn seine Kraft nicht so? Das ist ja die Frage, die manche immer wieder stellen. Und ich würde eine Antwort geben, wenn du ein zwiespältiges Herz hast, wenn du so ein Christ bist, der gerne das Beste von der Welt und das Beste von Christus mitnehmen will, der auf beiden Seiten hinkt, dann wirst du die Kraft Christi nicht erfahren. Das ist aus meiner Erfahrung eine ganz häufige Ursache, auch für junge Christen, warum sie nicht Erfüllung und Freude und Kraft in Christus finden, weil sie immer noch versuchen, neben dem Herrn Jesus auch noch ein paar andere Dinge mitzunehmen in ihrem Leben. Wisst ihr, das, was uns stärkt, das ist Einfalt. Einfalt, das ist ja ein schlechtes Wort, oder? Das ist ja uncool, wenn man einfältig ist. Das macht man ja nicht mehr heutzutage. Aber Einfalt ist in der Bibel was ganz Kostbares. Einfalt heißt, dass der Herr Jesus mein Ein und Alles ist. Und das möchte ich euch wünschen, dass ihr ganz neu dahin kommt, dass der Herr Jesus euer Ein und Alles wird. Die Bibel sagt, in ihm ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Der Herr Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben und volle Genüge haben, überströmende Fülle. Und das erlebt man auch als junger Mensch, aber nur, wenn man ganz herzig mit dem Herrn geht. Nicht, wenn man halbherzig mit dem Herrn geht. Und das ist die Not, dass man oft genug ein zwiespältiges Herz hat, das nicht ganz dem Herrn Jesus gehört. Und das möchte ich euch zur Ermutigung sagen. Wenn ihr darum betet, wenn ihr das anstrebt und wenn ihr das auch tut, euch dem Herrn ganz zur Verfügung zu stellen, die Götzen in eurem Leben niederzusägen, so wie es der Gideon gemacht hat. Ne? Wisst ihr noch, der hat das Götzenkalb von seinem Vater umgehauen und verbrannt. Und das ist es, was in eurem Leben auch passieren muss. Dann kommt auch die Kraft und Freude des Herrn Jesus, wenn ihr sein Eigentum seid, in euer Leben. Und dann könnt ihr etwas von dem erleben, was es bedeutet, ich gebe mein Eigenleben in den Tod, meine Begierden, und die Auferstehungskraft Christi macht mich frei. Das ist nämlich den gläubigen Christen verheißen. Das will der Herr euch schenken, aber es kostet einen Preis. Die Ganzherzigkeit, die Ganzhingabe. Ja? Das haben euch eure Brüder ganz sicher schon oft gesagt. Ich sage es euch einfach nochmal. Als Ermutigung und als Herausforderung. Wisst ihr, das habe ich wirklich erleben dürfen in den vielen Jahren meiner Nachfolge jetzt, dass Christus wirklich Fülle an Freude und Kraft und Gnade bringt. Jede Menge Schwierigkeiten und Niederlagen und alles mit einbezogen, mit einbegriffen. Ja, brauchen wir gar nicht überfliegerisch irgendwie romantisch deuten. Aber trotzdem, die Nachfolge, der Dienst, das Leben für den Herrn und mit dem Herrn, ist ein wunderbarer Segen und bringt so viel Kraft und auch wirklich Gesundes, Erneuerung, Gutes, dass es mit nichts vergleichbar ist von den Götzen, die junge Menschen oft festhalten. Ja? Musik oder dass man irgendwie der Mode nachjagt oder was es auch immer sein mag. Wenn ihr das einfach bleiben lasst und euer Leben neu auf den Herrn ausrichtet, dann, ich denke, das ist der Schlüssel dafür, dass ihr wirklich diese Dinge überwinden könnt und dass ihr erlebt, wie frohmachend und befreiend es ist, auch als junger Mensch schon dem Herrn von ganzem Herzen zu dienen. Wisst ihr, dann kann der Herr frühzeitig anfangen, euch zu prägen und euch zu gebrauchen, euch in seine Schule nehmen Und ihr werdet mal vor dem Richterstuhl des Christus dankbar sein für jedes Jahr, dass ihr euch schon bekehrt habt und ernst gemacht habt, während ihr jedes Jahr als Verlust sehen werdet, wo ihr so halbherzig rumgemacht habt und immer noch vor euch um euch selber gedreht habt. Ja? Das werdet ihr im Nachhinein feststellen, ja? Dass es nur Gewinn ist, mit dem Herrn Jesus ganze Sache zu machen. Ja, damit möchte ich auch zu einem Schluss kommen. Ich habe euch lange genug strapaziert, aber ich hoffe, dass das euch einfach auch eine Anregung für euer geistliches Leben gebracht hat. Ich möchte zum Abschluss noch mit euch beten.